Wir haben heute einen hohen kirchlichen Festtag. Das ist den meisten Menschen nicht mehr bewusst. In unserer Zeit werden solche Dinge leicht vergessen. Wir feiern heute das Dreieinigkeitsfest und ich freue mich, dass ich Sie in diesem Gottesdienst begrüßen darf. Wir wollen miteinander das Lied von Gerhard Terstegen singen, 112, alle 5 Verse. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christus spricht, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Wir wollen beten. Du, unser Herr, wir danken dir für diesen Sonntag. Und wir freuen uns auch an diesem Tag, die Schönheit der Schöpfungsgaben neu zu erkennen. Aber du, Herr, willst uns heute wieder rufen durch dein Wort und willst uns die Aufgabe zeigen, dass du uns setzt, dass wir Frucht bringen in dieser Welt. Ja, Herr, wir bitten dich, dass du uns umwandeln kannst nach deinem Bild. Das ist notwendig. Und lass so den Gottesdienst dazu dienen, dass wir jetzt bei dir all die Last der vergangenen Tage abladen. Du kannst in deiner Vergebung uns ganz frei und los machen. Du kannst Schuld und Sünde wegnehmen. Und all das, was wir dir jetzt auch in der Stille bringen, dafür willst du für uns sorgen. Du erhörst Gebet, darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. Thank you. In der Offenbarung des Johannes wird uns gezeigt, wie Gemeinden Gottes in dieser Welt gefährdet sind. Und ich lese das Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus aus Offenbarung 2. Das sagt er, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt, mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner erfunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Gedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Ich lese diese Verse, weil die uns in der Predigt wieder beschäftigen. Wir haben heute einen Predigttext, in dem Paulus ganz groß von der Gemeinde von Ephesus redet. Und auf der anderen Seite sollen diese Worte bei uns weiterklingen, dass Gott einen Leuchter umstoßen kann, wo man vergisst, was Gott uns geschenkt hat. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wir wollen nun ein Lied singen, das von der Schönheit der Gemeinde Gottes in dieser Welt redet, 469, Vers 1, 5 und 6. Eine der großen Gaben Gottes in dieser Welt, dass wir zur Gemeinde Gottes zusammengeschlossen werden. Es ist der sichtbare Körper Jesu in dieser Welt, sein Leib, wie Paulus es immer ausgedrückt hat. Und wir rechnen gar nicht mehr damit. Manchmal empfinden wir dieses wunderbare Geheimnis. Und ich muss heute davon predigen und habe einen Abschnitt mit 11 Versen, der im griechischen Text, so wie Paulus ihn niedergeschrieben hat, aus einem Satz besteht. Und der ist so gefüllt, da hat Paulus nicht mehr Zeit gehabt zum Atmen dazwischen. Wenn Sie das mitlesen wollen, damit man es besser versteht, im Anhang unseres Gesangbuches, 5. und 6. Reihe, Dreieinigkeitsfest. Bei mir ist das im Anhang Seite 285, aber es gibt verschiedene Zählungen in den Gesangbüchern, die ausliegen. 5. und 6. Reihe, Dreieinigkeitsfest, die Epistel, Epheser 1, Vers 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollten heilig und unsträflich sein vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu verordnet, dass wir seine Kinder seien durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Das ist der geliebte Sohn Jesus Christus. Dort haben wir ja diese Gnade erfahren. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in allerlei Weisheit und Klugheit. Darf ich eine Randbemerkung machen, weil ich nachher nicht mehr dazu komme. Zu den Gnadengaben gehört auch Weisheit und Klugheit. wird in der Bibel nicht abgewertet, nur die unerleuchtete Vernunft wird kritisiert. Aber die vom Geist Gottes erleuchtete Vernunft und Weisheit ist eine Gabe. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er sich vorgesetzt hatte in Christus, damit er, der Ratschluss, ausgeführt würde, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christus, beides, was im Himmel und auf Erden ist. In Christus sind wir auch zum Erbteil gekommen, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz dessen, der alle Dinge wirkt nach dem Rat seines Willens, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? Herr, gib uns etwas aus dieser dichten Fülle deines Wortes. Amen. Wir leben heute in einer revolutionären Zeit und längst ist die Ehe in diesen revolutionären Umwälzungsprozess mit hineingezogen worden. Dennoch erlauben Sie mir, dass ich ein Bild gebrauche, das nach wie vor sprechend ist, das Bild der Braut. Auch in unserer Zeit heute kann man immer wieder eine schön geschmückte Braut sehen, wie sie sich zum Hochzeitstag rüstet. Und das ist für uns auch in unseren Tagen noch so ein Bild geblieben. Weißes Kleid, Brautschleier, schön geschmückt und festlich. Ja, man muss sich auch schön hermachen und richten. Das gehört sich ja für so einen Tag. Jetzt lassen Sie mich mal den Gedanken weiterspinnen. Wie hübsch müsste eigentlich eine Braut Christi sein? Sagen Sie, das ist ein geschmackloser Gedanke. Christus braucht doch keine Braut. Aber das Bild wird in der Bibel gebraucht. Und da wird gesagt, Christus hat eine Braut. Und so festlich und so schön, ja wie unsere irdischen Bräute sind, noch viel wunderbarer geschmückt ist die Braut Jesu Christi. Kostbar, schön, das heißt mal ohne Flecken und Runzel, jugendlich, erblühend. Jetzt sind wir gespannt und sagen, was ist denn diese Braut? Und dann sagt die Bibel, die Braut, das ist die Gemeinde Jesu. Und das ist in den Liedern oft besungen worden. Wir haben uns ja aus den biblischen Worten wenig entfernt in unserer gottlosen Zeit. Das haben unsere Väter noch besser verstanden. Die wussten, welch ein großer Schatz das ist, dass wir zu dieser großen Gemeinde Gottes gehören. Denen war das wichtig, dass man dabei ist, wenn Gottes Volk sich versammelt. Man möchte dazugehören zu dieser schönen Gemeinde. Und nun können wir darüber reden, über diese kostbar geschmückte Braut. Aber wenn wir dann an konkrete Gemeinden denken und sagen, wie? Diese komische Organisation, dieser brüchige Laden, nehmen wir mal unsere Gemeinde, da können doch Menschen erzählen, was wir versiebt haben und versäumt haben und da hat der Pfarrer nicht gratuliert und das hat er nicht gegrüßt und das vergessen und das ist doch ärgerlich. Da klappt's doch vorn und hinten nicht in unseren Gemeinden. Und wenn ich jetzt Gemeinde sage, dann meine ich genauso Gemeinschaft, Hauskreise, überall, wo Menschen ums Wort sich sammeln, im Jesu Namen versammelt sind. Wir können doch so viel Ärgerliches erzählen. Ach, da geht einem doch der Hut hoch. Wie kriegen wir die beiden Dinge jetzt zusammen? Die großen biblischen Aussagen von der Braut Jesu Christi auf der einen Seite und unsere Wirklichkeit. Es gibt ja immer wieder solche Sektenschwärmer, die kommen und sagen, das ist doch nicht die Gemeinde Gottes, weil sie sich an uns stoßen. Uns tut das ja immer weh, dass wir nicht mehr Glanz verbreiten können. Dann meinen sie, sie hätten es vielleicht gepachtet und sie hätten es doch dargestellt. Alle diese schwärmerischen Versuche sind ja immer wieder in großer Not geendet. Wie kriegen wir das zusammen? Hier spricht Paulus in diesem Abschnitt von der Schönheit der Gemeinde, der Braut Jesu. Und gleichzeitig können wir es nachprüfen, wie es in Wirklichkeit in der Gemeinde von Ephesus aussah. Ich habe Ihnen vorher die Verse in der Schriftlesung gelesen. Ausgerechnet eine Gemeinde, wo Christus sagt, ich muss eigentlich deinen Leuchter umstoßen. Du hast die erste Liebe verloren. Du hast zwar viel geleistet, aber es fehlt am wichtigsten und am zentralsten. Und wir kennen die Gemeinde von Ephesus ja sehr gut. Diese Missionsgemeinde, die Paulus dort gegründet hat, wo es so einen großen Aufruhr gab um den Demetrius und seine Goldschmiedekunst. Und wir wissen, wie Paulus sich von den Ältesten dieser Gemeinde verabschiedet hat. Da stand Paulus, dieser harte und zähe Mann, den man peitschen konnte und der das ausgehalten hat um Jesu Willen. Und er stand da in Milet und hat geweint wie ein Kind, weil er gesagt hat, ich habe Angst um diese Gemeinde, sie geht unter. Es werden gräuliche Wölfe kommen aus der Gemeinde, nicht von außen, die sind nie gefährlich, immer von innen. Die überfrommen Reden, die von Jesus wegtreiben und Sonderlehren aufbringen und an sich ziehen und an Personen binden und von der Einfalt des Glaubens wegrücken. Hat Paulus mit denen gerungen und hat gesagt, ich habe Tag und Nacht nicht abgelassen, euch 3 Jahre zu vermahnen. Ich habe nachts nimmer schlafen können, weil ich Sorge gehabt habe um diese Gemeinde. Und jetzt kriegen wir beides zusammen. Diese irdischen Gemeinden, die uns so viel Kummer machen, dass wir nur denken, wir sind treuloser als Paulus. Paulus hat sich gesorgt und gerungen als Seelsorger um seine Mitchristen, hat gekämpft. Das ist nicht christlich, wenn einer sagt, um die Kirche habe ich keine Sorge. Tag und Nacht schlaflose Nächte hat Paulus gehabt um seine Kirche. Aber ich kriege das zusammen, weil ich weiß, da hat Jesus Christus gleichzeitig über dieser brüchigen und notvollen Gemeinde in dieser Welt das ausgesprochen, dass sie Braut ist und im Brautschmuck dasteht. Und ich will Ihnen das heute zeigen an diesem Abschnitt, warum eine Gemeinde so groß und so schön ist. Und ich will 3 Dinge aus diesem Abschnitt zeigen. Ich will das gliedern, weil ich meine, das ergibt sich aus diesem Abschnitt ganz selbstverständlich. Und es ist nicht zufällig, dass dieser Abschnitt von den Vätern schon ausgewählt wurde auf das heutige Dreieinigkeitsfest. Ich meine, dass wir die 3 Stufen beobachten können der Wirkungen Gottes. Das erste, eine Gemeinde ist getragen von der Vaterliebe Gottes. Jetzt müssen wir eben den Blick woanders hinrichten. Wir können jetzt alle schimpfen und Sie könnten erzählen, was Sie schon Enttäuschendes erlebt haben. Vielleicht denken die, die von auswärts herkommen und sagen, Ludwig-Hofer-Gemeinde ist Gold, auch wenn Sie sich auskennen würden, was bei uns alles notvoll ist. Sie müssen umgekehrt jetzt sehen. Sie müssen sehen, was Gott an dieser Gemeinde tut, an dieser notvollen Ludwig-Hofer-Gemeinde, an der anderen Gemeinde. Überall, wo Menschen sich im Namen Jesu versammeln. Und dann sagt Paulus, dort hat Gott einen Segen ausgeschüttet. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allerlei himmlischen Gütern. Da hat Gott kübelweise seine Gaben ausgeleert. Ich muss das schon mal drastisch sagen. Segen heißt ja immer, dass Gott jemanden groß macht. Segnen heißt preisen. Dort hat Gott, so sieht das Paulus, er hat diesen Brief ja an die Epheser geschrieben. Er sieht noch einmal diese Christen, die so angefochten sind und gefährdet sind und sagt, wisst das doch. In euer Leben will Gott kübelweise seine guten Dinge hineinleeren, seine Gaben. Er hat Pläne für euch. Er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, bevor es überhaupt eine Welt gab. Und das verstehe ich nicht. Ich habe oft darüber nachgedacht, ich verstehe es nicht. Ehe es überhaupt eine Welt gab, hat Gott schon geplant gehabt, dass seine Gemeinde in Ephesus und in Stuttgart ihn preist, ihm dient und ihm zur Verfügung steht. Vor Grundlegung der Welt. Ich kann immer nur sagen, man kann dieses Geheimnis nie durchschauen. Man kann das immer nur wieder anbeten, bekennen. Und das ist wie ein Fundament, auf dem unser ganzes Arbeiten nur geschieht. Gemeinde fängt doch nicht an, wenn dieser oder jener Pfarrer erscheint. oder wenn der eine weggeht oder wenn da eine neue Aktion gemacht wird oder was umgeändert wird. Die Gemeinde fußt auf dem Fundament der Erwählung Gottes vor Urzeiten. Gott hat in Stuttgart seine Gemeinde ausgewählt. Das war seine feste Planung. Sie können über diesen Gedanken grübeln, Sie kommen nur nicht weiter. Freuen Sie sich daran. Auf diesem wichtigen Grund stehen wir. Und das ist ja gleichzeitig eine Ermutigung, auch wenn unser Glaube einmal angefochten und schwach ist. Auch wenn wir treulos sind, dann kommt doch die Gemeinde noch nicht ins Wanken. Dann wird ja Gottes Plan mit seiner Gemeinde nur viel, viel größer. Darum hat das Jesus seinen Jüngern auch so klar gemacht und gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, so habe ich sie vorhin begrüßt. Ich habe euch erwählt. Mir ist das wichtig, sagt Christus, dass euer Leben Frucht trägt, bleibende Frucht. Wir haben Sorge um die Gemeinde hin und her. Aber wenn wir die Schönheit der Gemeinde sehen wollen, müssen wir zurück auf die göttliche Erwählung und auf die große Planung. Zum Dienst hat er uns auserwählt. Und wenn wir uns zurückbesinnen auf dies und von allem anderen frei werden, dann können wir wieder Gemeinde im Sinne Jesu sein. Ach, wenn man das heute so hört, dann möchte man manchmal gerade mutlos werden. Was wird heute nicht alles hergeschleppt, mit dem man Gemeinde erneuern will? Da wird ein Soziologe angestellt. Ich habe nichts gegen Soziologen. Das sind liebe Leute. Aber die Wurzel der Gemeinde liegt ja nicht im Zusammenkommen. Da kann man sicher hier und da was ändern an den Äußerlichkeiten. Aber der entscheidende Grund ist, dass wir uns zurückbesinnen. Das ist unsere Stärke. Gott will. Und wenn wir heute wieder eins werden mit diesen Planungen Gottes, wenn er uns führen kann, wenn wir wissen, was er in diesen Tagen von uns will, dann wird doch unser Leben als Gemeinde fruchtbar. Gemeinde wird doch nicht neu, indem man ein bisschen Firlefanz macht und ein paar Attraktionen, sondern durch die Erwählung Gottes. Er will sein Volk in dieser Welt haben. Zu was denn? Dass wir sollten heilig und unsträflich sein vor ihm. Wie uns die Menschen beurteilen, ist mir nicht wichtig. Aber dass wir vor Gott makellos dastehen. Und das soll unser ganzes wichtigstes Anliegen sein, dass wir Gott gefallen in Wort und Werk und allem Wesen. Und dann haben wir einen Auftrag in dieser Welt erfüllt, ob wir die Menschen erreichen oder ob wir sie nicht erreichen. Dort sollten wir gar nicht nervös werden. Dazu hat er uns gesetzt als Licht und Salz in der Welt. Wir haschen doch nicht nach Publicity, sondern dass wir heilig und makellos sind. Er hat uns dazu erwählt, dass wir etwas zum Lob Gottes darstellen, dass in unserem sündigen Leben, in unserem verkorksten Leben, im Leben von schwierigen Personen, die haben alle ihren Dickkopf, aber dass im Leben dieser Menschen etwas durchstrahlt von der vergebenden Kraft Jesu, dass man sagt, das ist doch wunderbar, wie dieser Mensch und jener Mensch in der Gemeinde, eigentlich sind es ja ganz notvolle Charaktere, aber wie die in ihrem Leben doch richtig aufgeschmolzen sind von der Liebe Christi. Dass wir, ich gehe einfach diesen Text weiter, dass wir nun Kinder sein, Kinder Jesu Christi, nach dem Wohlgefallen seines Willens, dass die Planung Gottes bei uns weiterkommt und damit die Begnadigung Christi in unserem Leben sichtbar wird. Das heißt nie, dass wir die Perfektion sehen. Ich habe ja in den letzten Predigten einiges angestoßen. Es gab hier und da Gespräche, ob Christen nicht doch perfekt sein müssen. Es wäre schön, wenn sie es wären. Ich freue mich mit dem, der es ist. Ich freue mich aber, dass in der Bibel immer nur heißt, dass die Gnade Gottes sichtbar wird. Dass man die Erbarmung Gottes über unserem Leben rühmen kann. Wir können in unserem Leben immer davon reden, auch wenn wir zusammenkommen, da ist das Wunder Gottes an mir geschehen, dass er mich herausgeholt hat und täglich mich von meiner Sünde befreit. Und dass er größer ist als meine Untreue. Kinder sind ja in den Augen ihrer Väter, ich darf das als Vater mal so sagen, ja viel größer als in Wirklichkeit sind. Meine Nachbarn, die sehen da nur Schreihälse. Ich habe auch liebe Nachbarn. Aber ich meine, die sehen nur Schreihälse. Der Vater sieht ja in Kindern schon die kommenden Erwachsenen. Und die, die einmal das Erbe weitertragen sollen. Und so sieht uns unser himmlischer Vater schon, wenn er uns zu Kindern macht, als die Erben seines ganzen Reiches. Das war mein erster Punkt. erste Abschnitt dieses großen Lobpreises, darin liegt der Schatz einer Gemeinde. Der Vater trägt sie in seiner Liebe. Sie, diese Gemeinde, uns, hat uns zu Kindern gesetzt, zu Erben gemacht. Und er will seine Gnade in dieser Gemeinde an seinen Kindern sichtbar machen. Das nächste nun, wir sind in der Werkstatt des Meisters. Jetzt spricht der Paulus von dem, was Jesus Christus an uns tut. In der Gemeinde, da ist das noch so, dass man, ja, merkt, da wird noch gearbeitet. In einer Werkstatt, da fallen Späne und wird gehobelt. Und eine Gemeinde ist natürlich, auch die Gemeinde Jesu in dieser Welt ist eine vorläufige Größe. Man kann sich dran stoßen an allen Äußerlichkeiten. Ach, das lassen wir doch die Ungläubigen immer wieder sagen, wo sie Enttäuschungen mit Christen erlebt haben. Wir sollten es doch wissen. Uns soll jetzt nur wichtig sein, dass überall, wo wir Schwächen von Menschen sehen, ja sicher, dass dort aber Christus am Arbeiten ist, dass er Menschen umwandeln kann. Wir haben in Jesus die Erlösung durch sein Blut. Wir sind hier unterwegs, noch nicht am Ende. Ich gebrauche da so gerne ein Bild. Wenn man einen Freund hat, der gerade ein Haus baut, und dann zeigt er einem sein Haus, sagt, du musst mal ansehen, es gibt ein schönes Haus. Und dann geht man mit ihm durch, da sieht es gräulich aus. Da ist gerade Rohbau fertig, das Richtfest liegt zurück und die Gipser sind eingezogen. Da muss man über große Sandhäufen steigen und Schubkarren liegen herum und Gerüstbretter. Aber wenn Sie den Hausbesitzer einmal fragen, dann sagt er, oh, da kommt das Kinderzimmer hin und da kommt die Eckbank und da kommt die Wohnküche und da kommt mal ein Sessel hin und da kommt die Blumenbank. Da sieht das alles schon, wie wenn es fertig wäre. Und dann steht man da und sagt, leere Fensterhöhlen, der spinnt wohl. Aber das ist ja im Bau, das ist ja im Werden. Wir müssen doch immer die Gemeinde Gottes in dieser Welt sehen, wenn sie nur im Werden ist, in dieser Dynamik. Da entsteht im Moment etwas. Da arbeitet Gott daran. Wenn wir nur viel entdecken von dieser Wirkungsweise des Meisters, der Menschen loslöst. Dieses Wort der Erlösung erinnert die Israeliten ja immer an den Auszug aus Ägypten, als sie damals aus der Sklavenherrschaft ausgezogen sind. Sie müssen dann das heute Abend einmal im Fernsehen anschauen, wenn die ersten Leute aus dem Flugzeug aussteigen in Brüssel, die dort aus Shaba Katanga entkommen sind, der Metzelei. Wie die Glücksstrahlen, wir sind noch mal davongekommen. Diese Freude liegt über der Gemeinde. Menschen, die sich frei machen konnten aus den Klauen der Versuchungen, des Bösen, das uns ja in dieser Welt so gefangen hält. Das ist die Freude der Gemeinde. Er hat uns erlöst. Wir haben Vergebung. Und Christus hat uns reichlich seine Gnade geschenkt. Und wir haben Teil an der Gnade Christi. Warum das nun alle Dinge zusammengefasst würden? Wir sollen diese Schöpfung Gottes, die so aus den Fugen geraten ist mit dem Sündenfall des Menschen, wieder in ihr Lot bringen. Wir dürfen helfen, dass hier und da eine Familie wieder Frieden findet. Und dass kranke, zerbrochene Menschen wieder Freude erleben können. Wir dürfen mithelfen, dass in dieser Welt wieder Versöhnung gibt, dass durch die Herrschaft Christi die Dinge auch in dieser Welt wieder ins Lot kommen. Darum ist ja unsere Arbeit und unser Platz in den einfachen Alltagsstellen, wo uns Gott hingestellt hat, so wichtig, dass alle Dinge wieder unter Christus zusammengefasst würden und wieder an ihren Platz kommen, wie wenn einer in einem unordentlichen Zimmer wieder aufräumt. So ist das, wenn Christen im Auftrag Jesu in dieser Welt stehen. Wir haben doch durch die Weisheit und Klugheit, die uns Christus widerfahren lässt, Einblick, wie man heute Kinder erziehen muss. Wir sind doch nicht konservativ, bloß weil es unsere Voreltern so gemacht haben. Wir wollen uns immer vom Geist Gottes neu leiten lassen. Was ist in unserem Jahrhundert von Gott geboten? Wie können wir in der Öffentlichkeit wirken? Was ist unsere Aufgabe mit den Mitmenschen? Dass etwas sichtbar wird, auch in der Schöpfung Gottes, von den erneuernden Kräften der Gnade Jesu. Eine Gemeinde ist in der Werkstatt, wird bearbeitet. Es wird gehobelt und es fallen Späne. Aber wenn nur gearbeitet wird und wenn die Erlösungskraft Christi Menschen umgestaltet. Es gab in der ersten Christenheit einen großen Theologen, Irenäus von Lyon. Und dieser Irenäus hat eine ganze Theologie draus gemacht. Das ist ja bei uns Theologen so schlimm, dass man immer eine Sache der Bibel nimmt, die man mal begriffen hat und unter der alles sieht. Sicher wird das dann einseitig, aber bei dem Irenäus ist es trotzdem faszinierend gewesen. Er hat eine Erlösungslehre verkündet, die damals über ganz Europa hinwegging und die Christen in gutem Sinn begeistert hat, wie die Welt durch den Sündenfall mitgerissen wurde. So wird jetzt durch das Dasein der Gemeinde eine notvolle Welt der Ewigkeit zugeführt. Und wo Gemeinde ist, da wird auch in eine ungläubige Welt etwas sichtbar. Nicht bloß mit frommen Reden, sondern auch durch das Tun des Guten und des Schönen, damit die ganze Welt Teil hat am Erlösungshandeln Jesu Christi. Dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christus, beides, was im Himmel und auf Erden ist. Noch einen letzten Punkt. Wir sind geprägt von Gottes Geist. Ich wollte das trinitarisch, von der Dreieinigkeit Gottes her, auslegen. Denn ich meine, so hat es Paulus geordnet. Der erste Teil war die Größe der Vaterliebe Gottes. Das zweite war das Arbeiten Gottes an uns. Und wenn Sie es jetzt noch einmal durchlesen, in der Bibel, in Ihrem Gesangbuch, hinten diesen Abschnitt, er wird Ihnen sehr verständlich auf einmal werden. Wenn Christus an uns arbeitet. Und nun sagt Paulus noch, und der Geist Gottes prägt uns. Der Geist Gottes prägt uns. Die Gemeinde trägt doch schon ein Bild des ewigen Gottes an sich, weil die Macht des Geistes Gottes seit dem ersten Pfingstfest in der Gemeinde wirksam ist. Und er gebraucht das Bild der Versiegelung. Das ist ein Glaubenssatz, der auch bei uns eine Rolle spielt. Natürlich. Nicht bloß in der neuapostolischen Gemeinde. Wir sind versiegelt worden. Aber wann denn? Da ihr gläubig wurdet. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann macht Gott uns darin fest. Und es kommt dazu, dass in das Leben eines glaubenden Menschen der Geist Gottes einströmen kann. Und das ist ja das Bild von denen, die es noch kennen, die einst einen Siegellack gehabt haben, der erhitzt wurde an der Kerze. Und dann tropft dieser Siegellack weich auf das Papier und dann kann man den Siegelring eindrücken und dann sieht man wunderbar die Spuren dieses Siegelrings. Und so will Gottes Geist in unser Wesen, in unseren Leib, in unsere Worte, in unsere Gedanken sein Wesen einprägen. Es ist wichtig, dass eine Gemeinde Raum gibt diesem Geist Gottes und dass in unserem Leben die Art Jesu gelesen werden kann. Und darum gibt es Gewissheit im Glauben. Die gleiche Ephesus-Gemeinde, von der wir gehört haben, dass sie im Glauben angefochten war und gefährdet war, die kriegt von Paulus hier diesen großen Zuspruch. Ihr steht ja in dieser Vaterliebe Gottes, ihr steht in der Bearbeitung Jesu und ihr steht in der Macht des Geistes Gottes. Darum preist er diese Gemeinde. Sie ist wirklich eine schön geschmückte Braut und wir sollten uns mehr freuen, dass wir teilhaben dürfen an der Gemeinde Jesu. So brüchig und kümmerlich das ist. Und wenn Sie irgendwo mal auf der Reise sind und es werden sich nur ein paar Leute versammeln, Sie erleben Gemeinde. Mein Großvater hat es erzählt, wie er einst auf einer Reise war, das war so um die Jahrhundertwende, wie er in Hannover 2 Stunden Aufenthalt hat und einen Buben vor dem Bahnhof fragt, gibt's hier bei euch Mucker? Ein Schimpfname für die Frommen. Sagt er, ja, da drüben gibt's einen und er führt ihn zu einem Schuhmacher. Er sagt, ich habe in Hannover noch selten so schön Gemeinde Jesu erlebt. Wie ich zu einem wildfremden Mann kommen konnte, mit ihm beten. Das ist Gemeinde Jesu. So klein es ist, so kümmerlich das aussieht. Dieser Text ist nach der Ordnung unserer Kirche heute gegeben. Ich will aber doch hier ein Wort anschließen, wenn wir am Donnerstag unseren Gemeindetag haben. Dann fügt das sich ganz schön zusammen. Und wir bitten Gott, dass er uns einmal auch einen Durchblick gibt. Wir sind viele, die zusammengehören. Und wenn das an einem Tag nur durchleuchtet und durchscheint und wir dann nachher wieder ganz verstreut an unserem Platz leben, das Große ist nicht wichtig, nicht das Machtmäßige, was der Welt vielleicht Eindruck macht. Da kommen 7 Fernsehaufnahmeteams, das ist nicht wichtig für uns. Sondern dass wir etwas zum Lob der Herrlichkeit Gottes sind. Und dass die Vaterliebe Gottes uns trägt von Anfang der Welt. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren.
und hast mich dir zu eigen, gar ehe ich dich kannte, koren. Du hast einen Plan mit uns, Herr, gebrauche uns, auch unsere Gemeinde dazu, dass wir etwas sein können, dir zur Ehre, dass deine große, deine göttliche Größe in unserem Leben sichtbar wird. Amen. Und nun singen wir vom Lied 221 die Verse 1 und 2. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in deine Gemeinden dieser Welt hineingestellt hast. Vergib uns, wo wir lieblos deine Gemeinde, deinen Leib, deine Braut gerichtet und verurteilt haben, wo wir wegen menschlicher Schwächen und wegen menschlicher Sünde deine Gemeinde gelästert haben. Du willst uns hier stärken und ermutigen. Ja, du hast hier in deiner Welt dein Volk als Lobpreis deiner herrlichen Gnade, dass etwas sichtbar wird von deinem Tun in dieser Welt. Wir freuen uns auch, dass wir in diesen Tagen so viel teilhaben dürfen, wo überall du in der Welt Aufbrüche schenkst in deiner Gemeinde, wo du Wunder erleben lässt, in allen Ländern und Kontinenten dieser Erde. Wir wollen dich bitten, stell auch uns hinein in diesen Aufbruch. Lass das auch in unserer Stadt geschehen, dass dein Volk sich auch immer besser kennt, auch über die Gruppengrenzen hinweg. Und dass alle zusammenrücken, die dich lieb haben und die im Glauben an dich stehen. Wir wollen dich auch bitten für den Gemeindetag am Donnerstag. Wir sind von allem in allem von dir abhängig, ob in Störungen oder in der Wetterfrage. Aber am wichtigsten ist, dass du durch deinen guten Heiligen Geist an uns wirken kannst, dass nicht viele Menschen im Mittelpunkt stehen, sondern dein Wort, das uns neu trifft und ermutigt und zurüstet für die Aufgaben in dieser Welt. Und dass wir etwas werden zum Lob deiner herrlichen Gnade. Dir befehlen wir auch die an, die jetzt nicht unter uns sein können und die doch zu deiner Gemeinde gehören. Die Kranken und die Alten, sei du jetzt bei ihnen durch deinen Geist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch vom Lied 221 den letzten Vers.
Zum Donnerstag ist nur noch zu sagen, wir bitten alle, die im Nahbereich in Stuttgart wohnen, sollen noch zum Killesberg, zum Gemeindetag, öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Wir sollten die Parkplätze auf dem Killesberg für die übrig lassen und offen lassen, die von weit her mit dem Auto anreisen müssen. Ganz abgesehen davon haben Sie auch hohe Parkgebühren von 2,50 Mark auf dem Killesberg. Das lohnt sich auch vom Finanziellen nicht unbedingt. Wir sind auch dankbar, wenn Sie zeitig anreisen. Wir erwarten doch einen starken Besuch. Wir haben jetzt von den Programmzeitungen doch 24.000 schon verteilen und verkaufen können. Und es werden ja viele ohne Programme noch kommen. So sind wir froh, dass nicht am letzten Moment dann die Stauung eintritt, gerade bei denen, die in der Nähe wohnen. Es ist ja hoffentlich ein gutes Wetter, sodass man auch sich noch ein bisschen im Park da ergehen kann. Die Bücherbörse ist schon am Mittwoch von 16 Uhr geöffnet. Oberkirchenrat Theo Sorg wird diese Bücherbörse eröffnen. Das ist auch diesmal besonders interessant, weil ein Büchertisch dort ist, wo die Bücher nach Sachgruppen, nach 25 Sachgruppen geordnet sind, in der Halle 1 unten. Die ist an diesem Vortag von außen her zu begehen, ohne dass man Parkeintritt bezahlen muss. Der Eintritt ist wie beim Gemeindetag dann frei. Ich möchte Sie, gerade Sie, wo Sie eben so nah dabei sind, doch bitten, schon am Vortag die Bücherbörse zu besichtigen, denn in der Mittagspause des Gemeindetags können höchstens 2000 Leute im Laufe der anderthalb Stunden durch die Ausstellung durchgehen. So sollten wir da auch wieder die Gelegenheit denen lassen, die von weit her kommen. Es lohnt sich aber sehr, sie ist abends, am Mittwochabend bis 21 Uhr geöffnet. Ich will Fräulein Kim und Fräulein Kummer und Herrn Hirzel ganz herzlich danken für die musikalische Mitwirkung. Wir sind immer froh, wenn wir Gemeindeglieder haben, die sagen, ich mache da gerne etwas, und ich darf Sie bitten, wo Sie Gaben haben im musikalischen Bereich, bitte stellen Sie uns das doch zur Verfügung. Ja, dann habe ich was zu verschenken, was gar nicht zu unserem Gottesdienst gehört. Ich hab so eine Menge so Zirkusermäßigung-Karten bekommen. Ich weiß, manche wollen da gern mit ihren Kindern rein. Das gehört auch zur Freude. Sie dürfen es tun, wenn Sie nicht gerade im Gemeindetag gehen. Meine Frau hat Sie dabei oder liegen Sie drüben noch bei uns? Hast du hier, drüben? In der Wohnung, dann gehen Sie nachher mit meiner Frau rüber. Wenn Sie die wollen, dann kommen Sie um 5 Mark billiger rein. Die wurden hier an die Gemeinde geschickt, jetzt wollte ich es doch noch weiter sagen. Unser Opfer, wir haben da eine neue Aufgabe übernommen. Ja, der Herr Vater von der lieben Zeller Mission hat sich so herzlich bedankt für das Boot für Neuguinea. Jetzt hat er gesagt, weil das so gut funktioniert hat, ob wir ihm nicht nochmal helfen würden, für was? Er bräuchte dringend ein Auto für ein auch ein entlegenes Missionsgebiet in Taiwan.